dargestellt. Das war in mancher Hinsicht also eine sehr interessante Angelegenheit, weil ich mal so das wenigstens kommunale politische Geschehen so ein bisschen mal von innen her kennenlernte. Auch die Personen, die da aktiv sind und wie da so manches zugeht. Habe mich auch mit auf die Straße gestellt und dann Propaganda gemacht für die Partei und Rede und Antwort gestanden und eine Wahlrede auch mal gehalten, eine kurze. Dann kam die Wahl und ich habe gar nicht so schlecht abgeschnitten, aber es reichte nicht ganz, um Gemeinderat zu werden. Nachher muss ich sagen, ich bin heilfroh, dass ich nicht gewählt wurde. Ich wüsste gar nicht, wie ich das mit meinen anderen Pflichten, eben den beruflichen Pflichten, hätte vereinbaren sollen. Ich erzähle das, um Ihnen einfach mal einen Einstieg zu geben von meiner eigenen Erfahrung her in diese Spannung, die da ist. Einerseits, dass man nun doch auch eine politische Verantwortung sehen kann, offenbar. So habe ich jedenfalls sie gesehen als Christ. Und andererseits die Frage, wie hat man es hinauszuführen, wie vereinbart man das mit anderen Pflichten, die man als Christ, in diesem Fall sogar eben als Vollzeiter, in besonderer Weise nun hat. Ich möchte versuchen, heute und morgen dann auch, aber heute zunächst in meinem ersten Arbeitsgang, Ihnen eine gewisse Einführung in Grundfragen in der Sozialethik zu geben. In einem zweiten Gang, auch heute Nachmittag noch, möchte ich ein ganz spezielles Thema herausgreifen, das in den vergangenen Jahrzehnten, vor allem in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts, besonders heiß diskutiert wurde, die sogenannte Zwei-Reiche-Lehre der Reformation, an der vieles besonders deutlich wird, worum es geht in den Fragen der sozialen Verantwortung. Und in welche theologischen Spannungen wir da hineingestellt sind. Morgen wird der Themenkreis dann etwas ausgeweitet zu Fragen der speziell der Wirtschaftsethik. Das ist natürlich wieder ein weiter Bereich, und ich werde auch da nur einige Fragen ansprechen können. Vor allem die Frage Arbeit und Arbeitslosigkeit möchte ich dann auch ansprechen und dann die Frage der Globalisierung. Heute Nachmittag zuerst also Grundfragen der Sozialethik. Ich möchte einsetzen mit einer Frage, die anschließt an das, was ich von mir persönlich vorhin gesagt habe, mit der Frage, sind Christen an sozialen Fragen eigentlich grundsätzlich uninteressiert? Sind Christen an sozialen Fragen grundsätzlich uninteressiert? Wobei ich gleich das Stichwort soziale Frage ein wenig erläutern möchte. Und darunter verstehe ich Fragen, die die Ordnung des menschlichen Zusammenlebens betreffen. Also gesellschaftliche oder auch politische Fragen. Warum nun könnte man auf die Idee kommen, dass die christliche Ethik an sozialen Fragen eigentlich gar nicht interessiert ist? Warum eigentlich? Man könnte auf diese Idee kommen, etwa von bestimmten biblischen Aussagen her. Und zwar Aussagen, wie wir sie in den Evangelien finden, Aussagen Jesu, die man offenbar immer wieder so auch versteht. Ich möchte beim Lukas-Evangelium einsetzen, nach dem Lukas-Evangelium zitieren, aber die meisten Aussagen haben ihre Parallelen auch in anderen Evangelien. Da ist einmal Lukas 12, Vers 14. Vers 13 wird erzählt, dass einer zu Jesus kommt und ihn bittet, sag meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Und Jesus antwortet, spricht zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Man könnte auch sagen, was gibt dir Anlass zu der Annahme, dass ich mich mit solchen Fragen der Schlichtung solcher Eigentumsauseinandersetzungen befasse? Wir müssen, um das recht zu verstehen, vielleicht ein wenig den Kontext auch noch mit heranziehen. Anschließend sagt Jesus, seht zu und hütet euch vor Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und daran schließt sich dann an das bekannte Gleichnis Jesu von einem Kornbauern, der seine Schätze, seine Erbeschätze in Häusern stapelt und dann über Nacht stirbt und dann heißt es, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wes wird sein, dass du bereitet hast. Und daran schließt Jesus dann die Folgerung, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich für Gott. Das heißt doch, diese Abwehr Jesu in Erbstreitigkeiten, in die Schlichtung sozialer Auseinandersetzungen hineingezogen zu werden, diese Abwehr hat den Hintergrund, so scheint es jedenfalls, wir dürfen uns nicht an die Fragen dieses Lebens verlieren. Wichtiger ist die Frage des ewigen Lebens. Das zu bringen, ewiges Leben, das zu bringen, ist Jesus gekommen. Und an anderer Stelle des Evangeliums heißt es, Kapitel 4, Vers 40, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium verkündigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gekommen. Das ist die Sendung Jesu, nicht Erbstreitigkeiten zu schlichten, das Evangelium vom Reich zu verkündigen. Oder denken wir an das Wort, das sich anschließt an die Geschichte von dem Zöllner Zachäus, des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10. Selig zu machen, dazu ist er gekommen. Und nicht soziale Auseinandersetzungen zu regeln. Oder ein zweites Wort Jesu. Lukas 14, Vers 26. Ein ziemlich anstößiges Wort. So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, der kann nicht mein Jünger sein. Die Frage stellt sich, wenn man dieses Wort so hört oder liest, zerstört denn der Ruf in die Nachfolge alle natürlichen Beziehungen und damit eben auch die Grundlage aller sozialen Ordnungen? Sprengt er sie? Macht er sie kaputt? Oder doch zumindest gleichgültig gegen sie, weil der Ruf in die Nachfolge allein das Leben des Menschen bestimmen soll und wertvoll macht? Schließlich die dritte Aussage, Lukas 20, Vers 25. Aus dem Gespräch über den Zinsgroschen, das zentrale Wort Jesu an die Fragestellenden Pharisäer, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist. Und wieder könnte man sich die Frage stellen, sagt dieses Wort nicht zumindest dies, der Christ hat mit weltlicher Herrschaft nichts zu tun. Das geht ihn nichts an, braucht ihn nicht zu interessieren. Allein wichtig ist, sich recht zur Herrschaft Gottes zu stellen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber Gott, was Gottes ist. Und dieses Reich Gottes, das spielt sich in anderem Zusammenhang ab. Mein Reich, sagt Jesus, ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, 36. So einige biblische Aussagen. Und wenn man die so hört, kann man es vielleicht verstehen, dass manche Gläubige sich denn auch so verhalten, dass sie sich zwar kräftig einsetzen für die Ausbreitung des Reiches Gottes durch die Verkündigung des Evangeliums und in der Gemeinde und in Mission Opfer bringen an Zeit und Geld, dass sie gleichzeitig aber den Anliegen und Problemen der politischen Gemeinde, ja der Politik überhaupt, gleichgültig gegenüberstehen. Das sind nur weltliche Fragen, durch die wir uns nicht von dem einen, was Not tut, abhalten lassen dürfen. Das Wesen dieser Welt vergeht. Wir aber investieren in eine Welt, die nicht vergeht. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. 1. Johannes 2, Vers 15. Habt nicht lieb die Welt. Nun, das klingt alles recht biblisch, und wenn wir an die Aussagen Jesu vorhin, die ich da zitiert habe, denken, ist es ja auch in gewisser Weise. Es ist ja wirklich so, dass das Evangelium und seine Verkündigung das eine ist, was Not tut und was wichtiger ist als alles andere. Und Jesus war nun einmal kein Sozialreformer, wie er gelegentlich gesehen und gedeutet wird, sondern er war nun einmal der, der gekommen war, Sünde selig zu machen. Das ist wirklich biblisch und andererseits jedenfalls nicht, wenn es einseitig in diesem Sinn verstanden wird, als wenn eben das weltlich-soziale uns gleichgültig werden könnte, wieder nicht biblisch. Um nochmal zu den drei Worten Jesu, die ich vorhin zitiert habe, zurückzukommen, wie sie denn zu verstehen sind. Zunächst nochmal zu Lukas 12, Vers 14. Jesus vergleichgültigt mit seinem Wort, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter gesetzt? Jesus vergleichgültigt damit nicht etwa die Ordnungen dieser Welt, nur seine, speziell seine Sendung ist nun mal keine politische, sondern eine religiöse, besser biblisch gesprochen eben Erlösung der Menschen aus dem Gericht, selig machen, was verloren ist. Dazu ist er gesandt. Das berechtigt uns aber nicht, jetzt seine spezielle Sendung so zu verallgemeinern, als wenn jeder jetzt seine Aufgabe ausschließlich nur darin sehen könnte. Vielmehr bejaht er ausdrücklich die politische Verantwortung, etwa des in der politischen Herrschaft, also des Kaisers. Er sagt eben nicht nur, gebt Gott, was Gottes ist, sondern er sagt eben nun zunächst doch auch, gebt ihr dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das heißt, ihm die nötige Ehre und Aufmerksamkeit. Und um mal über die Evangelien hinauszugehen, zu dem berühmten Wort des Apostels Paulus in Römer 13. Moment. Wo er der Gemeinde in Rom einschärft, jedermann ordne sich unter der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Also was die Macht darf und sagt, darf ihm nicht völlig gleichgültig sein. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, also Römer 13, 1 folgende lese ich jetzt. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung. Die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen, denn die Gewalt haben sind nicht bei den guten Werken, sondern bei den Bösen zu fürchten. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tu Gutes. So wirst du Lob von ihr haben, denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut. Und dann zum Schluss Vers 7, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer, dem Steuer gebührt. Zoll, dem der Zoll gebührt. Furcht, dem die Furcht gebührt. Ehre, dem die Ehre gebührt. Noch einmal, Paulus macht hier deutlich, dass also den Christen die Obrigkeit keineswegs gleichgültig sein kann. Dieses wörtlich steht hier in der Lutherbibel, jedermann sei untertan der Obrigkeit. Das ist nun eine Formulierung, eine Übersetzung, die oft missverstanden wird, im Sinne eines bloßen Gehorsams, ohne Rücksicht auf oder ohne jede Rückfrage, kritische Rückfrage. Wörtlich übersetzt heißt es, ordnet euch unter. Das heißt, anerkennt die staatliche Ordnung als von Gott gegeben zur Hinderung des Bösen und Förderung des Guten. Unterordnen, das ist aber nicht einfach passiv, bloß passiver Gehorsam. Wir vielleicht damals nur möglich war, vielmehr blieb den Christen damals gar nichts übrig in dem autoritären kaiserlichen Staat damals, römischen Staat. Immerhin, dass es auch gewisse aktive Verantwortung gibt, wird auch in den Worten des Paulus deutlich, eben in dem Vers 7. Gebt jedermann, was ihr schuldig seid, habt. Tragt also mit Verantwortung, indem ihr dem Staat die Möglichkeit gibt, seine Verantwortung wahrzunehmen. Und das erinnert dann wieder an das berühmte alttestamentliche Wort, suche der Stadt Bestes. Jeremia 29, Vers 7, wobei es eben auch nicht Jerusalem war, das da gemeint war, sondern eben das heidnische Babylon. Suche der Stadt Bestes. Geht es ihr wohl, so geht es euch auch gut. Also keine Gleichgültigkeit einfach bloß. So ist das Wort Jesu von seiner speziellen Sendung nicht gemeint. Oder, ja, und damit habe ich eben auch etwas zu dem Wort, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, indirekt schon gesagt, nicht? Lukas 20, Vers 25. Eben wirklich dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. Und das nimmt Paulus ja dann direkt auf. Und schließlich das dritte Wort, Lukas 14, 26. Wer nicht hasst seinen Vater, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, der kann nicht mein Jünger sein. Nun, zunächst muss man zur Interpretation dieses Wortes sagen, dass Hass hier nichts Emotionales ist, sondern man könnte es vielleicht so umschreiben, wer nicht bereit ist, Nein zu sagen zu Vater, Mutter und so weiter, wenn es zur Alternative kommt, Eltern oder Geschwister und so weiter, Familie, oder der Ruf in die Nachfolge. Wenn diese sozialen Beziehungen sich also zwischen mich und Gott und meinem Gehorsam gegenüber Gott stellen wollen, dann kann es zu einer so zugespitzten Alternative kommen und dazu, dass Ruf in die Nachfolge tatsächlich heißt, Nein zu sagen zu diesen anderen Bindungen und Verpflichtungen. Jesus war aber weit davon entfernt, generell die familiären Beziehungen zu verneinen oder in Frage zu stellen und gering zu achten. Ganz im Gegenteil. Denken wir etwa an Matthäus 15, Vers 1 bis 6 folgende, wo er mit scharfen Worten den Versuch von Pharisäern geißelt, die unter Berufung auf Opfer, die sie Gott bringen, den Eltern das, was sie den Eltern schulden, verweigern. Und er verweist dann mit Nachdruck auf das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Das fünfte Gebot, reformierte Erzählung, also vierte Gebot, lutherische Erzählung. Und nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an anderer Stelle in der Geschichte vom reichen Jüngling, Matthäus 19 und parallel in anderen Evangelien, wo Jesus die Gebote aufzählt, nennt er ausdrücklich auch dieses. Jesus war weit davon entfernt, die sozialen Beziehungen und Verantwortung gering zu achten, aufzuheben, zu zerstören. Damit kommen wir einen Schritt weiter in unseren Überlegungen. Denn wenn die Bibel nicht der Grund mangelnden Interesses am sozialen Leben ist, was dann? Ist die Antwort etwa zu suchen in Frustration an der Politik, schlechte Erfahrungen, die man mit Unwahrhaftigen, mit sich selbst bereichernden oder was auch immer machthungrigen Politikern gemacht hat? Politik ist ein schmutziges Geschäft, sagt man, da darf man sich gar nicht, sollte man sich gar nicht drauf einlassen, als Christ schon gar nicht. Ist es das? Ich meine, dass der Grund tiefer liegt. Nämlich im Verständnis dessen, was staatliche Ordnung überhaupt ist, eigentlich ist. Was soziale, staatliche Ordnungen sind und was sie sind, das versteht man wesentlich auch am besten dann, wenn man danach fragt, wozu sie, woraufhin sie sind, wenn man nach ihrem Sinn fragt. Und da gibt es nun in der Frage, was ist Staat eigentlich, was ist eigentlich sein Sinn, gibt es nun unterschiedliche Antworten. Da ist einmal eine Antwort, die letzten Endes zu einer individualistisch begründeten Abwertung alles sozialen und staatlichen führt. Es gibt nicht erst heute, aber heute ganz besonders eine weit verbreitete Einstellung, Grundeinstellung zum Leben, die besagt, ich als Einzelner bin mir Mittelpunkt meiner Welt. Und meine Stellung zu allem anderen ist bestimmt von der Frage, was nützt es mir? Und diese Frage wird selbstverständlich auch gegenüber den sozialen Verantwortlichkeiten, gegenüber dem Staat dann angewandt. Und man fragt es, was nützt mir das eigentlich, dass es sowas wie Staat gibt? Und da gibt es nun eine Antwort, die wird man zu einer Antwort geführt, die besagt, ja, der Staat garantiert eine Ordnung, die das Leben des Einzelnen schützt. Ein berühmter englischer Sozialphilosoph Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert hat eine solche Begründung dessen, was Staat ist, vorgelegt in seiner Staatsphilosophie. Er geht aus von einem sehr kritischen Bild des Menschen, Homo, Hominis, Lupus, der Mensch ist des Menschen Wolf. Er geht von der Überzeugung aus oder der Beobachtung aus, dass der Naturzustand, in dem die Gesellschaft sich befindet, ein Kriegszustand ist, alle gegen alle. Bestimmt vom natürlichen Egoismus des Einzelnen. Und in dieser Situation nun ist es vernünftig, damit nicht alles drunter und drüber geht und letzten Endes auch der Einzelne eben Schaden nimmt, ist es vernünftig, eine Institution zu haben und herzustellen, die das Lebensinteresse des Einzelnen gegen Übergriffe anderer schützt. Und das wäre eben der Staat mit seiner Macht, mit seiner Polizei und Militär und so weiter. Es ist vernünftig, einsichtig, dass sowas nötig ist, nämlich um meines eigenen Nutzens willen, um mein Leben zu schützen, das Leben des Einzelnen. Nun gibt es allerdings, ja vielleicht auch das noch eingeschoben, in gewisser Weise eine geistliche, theologische Variante dieses Gedankengangs. Ich kann sich sogar auf ein biblisches Wort berufen. 1. Timotheus 2, Vers 2. Jetzt habe ich es. Da schreibt der Apostel Paulus, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Und Vers 2, für die Könige und für alle Obrigkeit. Wozu? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt also, normalerweise müsste man annehmen, dass alles drunter und drüber geht und das wäre auch der Verkündigung des Evangeliums abträglich. Deswegen ist es gut, als Nothilfe sozusagen, als Notordnung, dass es sowas wie den Staat gibt. Damit wir das in Ruhe das Evangelium verkündigen können. Nun, ist natürlich richtig. Ist natürlich richtig. Die Frage ist nur, ob das eine ausreichende Begründung für das ist, was die Sinn- und Zweckbestimmung des Staates ist. Noch einmal, es ist eine im Grunde rein negative Wertung des Staates. Mit einem positiven Effekt, aber eine rein negative. Er ist eine reine Notordnung. Hat aber in sich keinen Wert, sondern nur darin, dass er verhindert, dass das Chaos ausbricht. Nun gibt es noch eine ganz andere Antwort auf die Frage, was denn eigentlich der Sinn sozialer oder staatlicher Ordnungen ist. Hier geht man nun nicht von einer bestimmten Sicht des Naturzustandes unter den Menschen aus, sondern von der Frage danach, was ist eigentlich das Wesen des Menschen? Und wozu ist er da? Und man kommt zu der Antwort, der Mensch ist von Natur ein Sozialwesen. Also Staat als höchste Verwirklichung oder Verleiblichung des Weltgeistes. Die Bestimmung des einzelnen Menschen ist es also, sich in dieses große Ganze des Volkes einzugliedern. Und darin Erfüllung seines Lebens zu finden. Eine idealistische Begründung von Staat, während die andere eben mehr eine naturalistische war. Nun, wie sind diese beiden Antworten auf die Frage, wozu Staat und was der Sinn des Staates ist, denn zu bewerten? Zunächst muss man zugeben, dass beide Wahrheitsmomente enthalten. Es ist etwas ganz Natürliches, dass jeder Mensch den Drang hat, sein Leben zu erhalten und zu leben. Selbstsein als Lebensmotiv und dass er das geschützt sehen möchte gegen Übergriffe anderer, ist eine ganz natürliche Sache. Und richtig ist die Beobachtung zweifellos, dass es leider normalerweise, wenn man da nicht schützend eingreift, eben anders aussieht, dass eben der eine den anderen bekämpft. Wenn es auch vielleicht zu schwarz gesehen ist hier von Thomas Hobbes seiner Zeit, aber immerhin. Also es sind gewisse Wahrheitsmomente. Ebenso auch bei der anderen Ansicht, dass der Mensch wesentlich Sozialwesen sei und seine Erfüllung findet in der Integration in das Ganze, ist ein Wahrheitsmoment, denn tatsächlich findet sich in jedem Menschen die Bereitschaft, nicht nur sich selbst zu sehen, sondern eben auch den anderen zu suchen. Nur, falsch ist eben in jenen Konzeptionen, dass die Wahrheitsmomente, diese beiden unterschiedlichen Wahrheitsmomente, jeweils einseitig betont und gesehen werden. Dass ein Wahrheitsmoment absolut gesetzt wird. Einerseits, staatliche Ordnung wird nur als Notmaßnahme gesehen. Dann aber kann der Einzelne dazu zu ihr kein wirklich positives Verhältnis gewinnen. Er duldet es und nimmt es gelassen hin, dass es so eine staatliche Ordnung ist, aber im Grunde interessiert ihn das nicht. Und letztlich ist die Idealkonzeption von Staat dann die, wie sie etwa in liberaler Theorie vertreten wurde, Staat als Nachtwächterstaat. Er hat eben einfach darüber zu wachen, dass eben kein Unheil geschieht, aber ansonsten kann er uns völlig gleichgültig lassen. Staat nur als Notmaßnahme, wir können kein positives Verhältnis dazu gewinnen. Und staatliche Ordnung als das eigentliche Gut, da wird eben dieses Wahrheitselement der Sozialität des Menschen absolut gesetzt. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Und wir wissen, welche verhängnisvollen Folgen das in der Geschichte der letzten beiden Jahrhunderte hatte, besonders eben in den Zeiten des Nationalsozialismus, wo diese Parole eben galt. Oder man könnte eben auch andere Worte einsetzen, statt Volk dann eben die Klasse, nicht? Wie es im Kommunismus war. Du bist nichts. Der Erfolg der Klasse ist alles. Nun, von diesem kurzen Blick auf verschiedene mögliche oder übliche Theorien von dem, was Staat ist, nun nochmal die Frage, wie wird das denn nun in der Bibel gesehen? Wie begründet, oder wie kann man besser gesagt, wie kann man von der Bibel her staatliche Ordnung recht verstehen und begründen? möchte dabei einsetzen bei der biblischen Bestimmung des Wesens des Menschen. Und wenn man danach fragt, sollte man ganz vorne anfangen, in der Schöpfungsgeschichte. 1. Mose 1 bis 3. Die grundlegende Aussage, 1, Vers 26 folgende, wo gesagt ist, dass Gott den Menschen schuf, ihm zum Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Was heißt das eigentlich? Geschaffen nach dem Bilde Gottes. Es soll offenbar eine Aussage sein über das, was der Mensch eigentlich ist, im Unterschied zu der Tierwelt, deren Erschaffung vorher berichtet ist. Was heißt das eigentlich? Gottes Ebenbild. Da muss man natürlich zurückfragen, wie wird Gott hier gesehen? Und da muss man nochmal ein Stück zurückgehen in dem Kapitel, Vers 1, die erste Hälfte. Am Anfang schuf Gott. Das ist das Grundlegende. Am Anfang schuf Gott. Gott ist der Schöpfer. Durch nichts bedingt. Er ist nicht Teil dieser Welt. Alles, was wir unsere Augen sehen, ist durch irgendetwas hervorgerufen, hängt mit etwas zusammen, ist davon abhängig und bewirkt etwas. Bei Gott ist das anders. Es ist nichts da. Nur Gott. Nichts, was ihn dazu bewegen könnte, von außen her, das zu tun, dass er die Welt schafft. Am Anfang, als nichts war, schlechte nichts. Am Anfang schuf Gott. Das heißt, das grundlegende Merkmal Gottes ist die Freiheit, seine absolute Freiheit, durch nichts bestimmt. Aber nun das andere, gleichzeitig in dieser Freiheit schafft er nun etwas. Warum eigentlich? Am Anfang schuf Gott. Eben in seinem Schöpfersein erweist er, dass er nicht einfach bei sich nur bleiben möchte. Er schafft etwas außer sich, ihm gegenüber. Und schließlich eben den Menschen als eben das Eigentliche gegenüber. Gott ist absolut frei und in dieser Freiheit äußert sich als Akt der Liebe, indem er das, was nicht Gott ist, schafft. Aus dem Nichts ins Dasein ruft. Und in diesen beiden, als der unbedingt Freie und gleichzeitig Lebende, ist Gott schlechthin Person. Er ist nicht ein Es, sondern er ist ein Ich. In ganz besonderem Sinn, in einzigartigem Sinn. Individuum unterhalb. Er ist Ich. Zugleich aber eben, wie gesagt, nicht nur für sich, auf sich bezogen, sondern eben auf das von ihm geschaffene Gegenüber, offen zur Gemeinschaft. Dies beides, was Gott Person ist, indem er wirklich Ich im unbedingten Sinn ist und zugleich offen für Gemeinschaft. Eben in diesem Sein Gottes, oder neben dieses Sein Gottes, spiegelt sich im Menschen. Darin ist der Gottes Ebenbild. Dass eben auch er Person ist. Wenn auch nicht in diesem absoluten Sinn, sondern eben als Geschöpf Gottes im bedingten Sinn, aber doch auch. Auch er ist in gewisser Weise frei und offen für Gemeinschaft, ist Person. Der Theologe Wilhelm Lüttgert, Freund und Schüler des großen Tübinger Theologen Adolf Schlatter. Wilhelm Lüttgert hat in seinem Buch Schöpfung und Offenbarung den wichtigen Satz geprägt: Ich bin Person, weil Gott Person ist. Darin besteht die Gottebenbildlichkeit des Menschen. Ich bin Person, weil Gott Person ist. Darin besteht die Gottebenbildlichkeit des Menschen. Ich möchte das ein wenig ausführen. Die Individualität des Menschen zeigt sich in seiner Freiheit, im Handeln. Gott überträgt ihm Verantwortung. Er gebietet ihm: Tu dies, tu jenes. Vers 1, 1. Mose 1, Vers 28: Seid fruchtbar, mehret euch, macht euch die Erde untertan. Und dann 2,15. Er setzte ihn in den Garten, dass er ihn bebaute und bewahre. Und dann nachher, nach dem Sündenfall, zieht er ihn zur Verantwortung. Was nicht sinnvoll wäre, wenn der Mensch nicht eben diese freie Verantwortung für sein Tun hätte. Adam, wo bist du? Wer hat dir gesagt? Und so weiter. Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebote, solltest nicht davon essen? Oder denken wir an Kapitel 9, also 1. Mose 9. Vers 5 heißt es: Ich will euer Eigenblut, das ist das Leben eines jeden unter euch, rächen und will es von allen Tieren fordern. Und will das Menschenleben fordern von einem jeden Menschen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Warum? Antwort: Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Das Tier ist mehr oder weniger auswechselbar, der Mensch ist nicht auswechselbar. Und deswegen darf er nicht getötet werden. Warum? Er ist nicht auswechselbar, weil er eben im Bilde Gottes geschaffen ist. Die einzigartige Würde des jedes einzelnen Menschen ist begründet eben in diesem Geschaffensein nach dem Bilde Gottes. Die Individualität des Menschen. Und ebenso zeigt sich von Anfang an im biblischen Zeugnis die Sozialität des Menschen, das angelegt sein und auf Gemeinschaft und das angewiesen sein auf den Mitmenschen. 1. Mose 2, Vers 18 folgende: Es ist dem Menschen nicht gut, dass er allein sei. Und das ist eine ganz grundlegende Aussage. Es bezieht sich jetzt nicht nur auf das Verhältnis der Geschlechter, sondern es ist eine ganz grundlegende Aussage. Es ist dem Menschen nicht gut, dass er allein sei. Und deswegen wird ihm dann das Gegenüber, das Menschliche Gegenüber geschaffen, weil eben das Tier ihm dies Gegenüber nicht sein kann. Und so kommt es dann infolgedessen als Ausdruck dieses Angewiesenseins auf Gemeinschaft sofort gleich zur Bildung der ersten sozialen Institution, nämlich in diesem Fall der Ehe. 23 folgende Jahre. Die Institution Ehe, davon ist ja die Rede, ist ein Fleischsein, das ist ja nicht nur äußerlich gemeint, sondern da ist eine Gemeinschaft gemeint, die alternativ steht zur Beziehung zu den Eltern, in diesem Fall. Er wird Vater und Mutter verlassen. An die Stelle dieser sozialen Beziehung zu den Eltern tritt jetzt diese neue soziale Beziehung und damit die Institution Ehe. Als Kern eben neuer Familien. die Sozialität des Menschen, das heißt seine Anlage zur Gemeinschaft, führt aber nun zugleich auch über die einzelne Ehe und Familie hinaus. Niemand ist sterneinsam auf seiner Insel wie Robinson, sondern wir sind nun mal nebeneinander mit anderen. Und die Sozialität, mein Angelegtsein auf Gemeinschaft, führt mit innerer Konsequenz dazu, dass die Einzelnen nun nicht einfach unverbunden nebeneinander herleben können. Und auch die einzelnen kleinen Gemeinschaften, wie etwa Ehe, Familie, nicht einfach völlig unverbunden neben anderen stehen können. Und so entsteht aus der Familie die Sippe, aus der Sippe der Stamm, es bildet sich die größere Gemeinschaft des Volkes und schließlich des Staates. Und dabei ist nun wichtig zu sehen, nicht nur Notwendigkeit, um eines individuellen Zwecks Lebenserhaltung werden, führt dazu, sondern das natürliche Angelegtsein des Menschen auf Gemeinschaft, das von der Schöpfung her gegeben, führt dazu, dass soziale Beziehungen entstehen. Ich merke, ich bin noch länger, als ich gedacht habe. Aber ich habe nicht mehr allzu viel jetzt. Ja, ich habe nicht mehr allzu viel. So viel also zur Begründung. Jetzt aber zu der Frage, wie sie denn solche soziale Ordnungen gelebt werden können. Diese Ordnungen müssen nun aber so gestaltet werden, dass das Wesen des Menschen, das ja zu ihnen geführt hat, angemessen in ihnen zum Ausdruck und zur Entfaltung kommt. Anders gesagt, dass zum Beispiel nun, da es sich um soziale Beziehungen handelt, dass der Einzelne jetzt in dieser Gemeinschaft nicht einfach bloß untergeht. Gemeinschaft wird gelegentlich etwas eigenartig verstanden. Als ich vor nun 1974 war es, in Lausanne war, bei dem berühmten Weltevangelisationskongress, sprach ein südamerikanischer Evangelist, sehr pfingstlichem Einschlags, über seine Gemeinde und berichtet da sehr begeistert davon und sagt, berichtet begeistert von der Gemeinschaft, die sie da haben. Und sie seien wie Smashed Potatoes, sagt er, wie Smashed Potatoes. Wissen Sie, was das ist? Potatoes, also Kartoffeln, und Smash, Kartoffelbrei. Gemeinschaft ist nicht Kartoffelbrei, wie Kartoffelbrei. Im Kartoffelbrei geht die einzelne Kartoffel völlig in der anderen unter. Aber so ist das also in der Gemeinschaft, wirkliche Gemeinschaft nicht, sondern man hat Gemeinschaft und bleibt doch man selbst. Individualität ausgewogen mit Sozialität. Beide Komponenten des Wesens des Menschen, Individualität und Sozialität, müssen angemessen gewahrt und entwickelt werden. Um nun das zu gewährleisten, wird in allen gesellschaftlichen Ordnungen und ihrer Beziehung zueinander, werden in allen gesellschaftlichen Beziehungen und zwei Prinzipien zu beachten sein. Und zwar das Prinzip der Solidarität und das Prinzip der Subsidiarität. Keine Angst vor dem Fremdwort, ich will es gleich erläutern. Aber beides gehört zusammen. Eins geht nicht ohne das andere. Zunächst Solidarität. Dieses Fremdwort kommt von dem lateinischen Wort solidus, was so viel heißt wie dicht, fest. Gemeint ist also fest zueinander haltend. Hier ist also daran gedacht, dass ein natürliches Gemeinschaftsgefühl Menschen zueinander führt. Es wird also hier in dem Solidaritätsprinzip der Gemeinschaftsgedanke herausgestrichen, betont. Der Gedanke der sozialen Gerechtigkeit, dass man eben nicht nur an sich denkt, sondern immer auch an uns sein eigenes Wohl, sondern auch das des anderen. Das Prinzip der Solidarität mit anderen innerhalb einer Gesellschaft wendet sich also zum Beispiel gegen rücksichtsloses Verfolgen von Eigeninteressen und besteht darauf, dass eben die Interessen von allen berücksichtigt werden, unter Umständen gerade der Schwachen. Und dazu werden soziale Gesetze entworfen und eingerichtet und durchgesetzt. Zum Beispiel die Solidargemeinschaft, davon spricht man ja immer wieder auch, der Versicherten und Ähnliches. Also die Einführung von Altersversicherung und Krankenversicherung und so weiter war eine große soziale Errungenschaft des 19. Jahrhunderts. Gerade des sonst von sozial Engagierten oft verachteten Bismarck. Es wird also das sogenannte soziale Netz aufgebaut, um eben diesem Prinzip der Solidarität zu entsprechen und damit auch der Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Aber nun kommt es darauf an, dass diese Solidarität nun nicht so durchgeführt wird, dass die Verantwortung des Einzelnen dabei untergeht, dass einem also alle Verantwortung abgenommen wird und man sich um nichts mehr zu kümmern braucht. Der Versorgungsstaat. Ne? Deshalb ist wichtig nun daneben das andere Prinzip, das Prinzip der Subsidiarität. Auch das wieder ein Wort, das aus dem Lateinischen abgeleitet ist. Das Wort Subsidium heißt so viel wie Hilfeleistung. Also, es geht beim Subsidiaritätsprinzip darum, dem Einzelnen seine Verantwortung für sein Leben nicht abzunehmen, sondern ganz im Gegenteil, ihm zu helfen, dort, wo er es vielleicht nicht wahrnehmen kann, wo es ihn überfordert, ihm zu helfen, es nun doch wahrzunehmen. Dies geschieht, die Wahrnehmung der eigenen Verantwortung geschieht zunächst in den kleinsten sozialen Einheiten, in der Familie. Eine Familie kann aber letzten Endes nun doch nicht alles abdecken. Es kann Kinder in die Welt setzen, bis zu einem gewissen Grade erziehen und Charakter prägen und eine gewisse Einführung in das Leben geben und so fort. Aber in der heutigen Gesellschaft ist es unmöglich, dass Eltern Kindern das Wissen, das sie in der heutigen Welt brauchen, ganz zu vermitteln. Da braucht es einfach sowas wie Schulen. Und damit eben eine Einrichtung, die vom Staat, von der Gemeinschaft eingerichtet wird und nicht einfach bloß vom Einzelnen getragen wird. Dem Einzelnen soll zu Hilfe gekommen werden, beziehungsweise der kleinen sozialen Einheit soll von der größeren zu Hilfe gekommen werden. Wohlgemerkt zu Hilfe, nicht mehr. Zur Hilfe, zur Wahrnehmung der eigenen Verantwortung. So hilft die Gemeinde den Einzelnen. Und was die Gemeinde nicht kann, das wird ihr abgenommen von den höheren sozialen Gliederungen, zum Beispiel Preis und so weiter, bis hin zum Staat. Aber Der Staat soll ja nicht auf die Idee kommen, jetzt alles in seine Hand bekommen zu wollen und für alles bis ins Kleine sorgen zu wollen. Da würde wohl der sozialen Gerechtigkeit in gewisser Weise Genüge getan, aber die Freiheit würde darunter den Bach runtergehen. Das Solidaritätsprinzip braucht seine Ergänzung durch das Subsidiaritätsprinzip. Nach dem Grundsatz, die größeren sozialen Einheiten sollen den kleineren helfen und sie nehmen ihnen nur das ab, was diese kleineren nicht leisten können. Ohne sie dabei doch zu entmündigen. Ohne ihnen also die Möglichkeit zu nehmen, mitzureden und im Bereich ihrer Wirkungsmöglichkeit das ihre zu tun. In dem Subsidiaritätsprinzip ist also gleichzeitig die Demokratie angelegt. Demokratische Mitbestimmung angelegt. Oder die föderalstaatliche Ordnung, wie wir sie in unserem Staat etwa haben. Es ist nicht nötig, dass die Regierung in Berlin alles macht, sondern es ist gut, dass wir die Länder haben. Ich persönlich bin sogar der Meinung, es ist gut, dass es auch einige kleine Länder gibt. Warum eigentlich nicht? Es ist eine gefährliche Entwicklung, wenn alles zentralisiert wird und von einer Stelle regiert wird. Da geht die Freiheit, die Individualität des Einzelnen beziehungsweise eines Landes auch, der Eigenprägung eines Landes, wie es zum Beispiel Württemberg oder Bayern ist und so weiter, würde dabei kaputt gehen. Aber es entspricht der Freiheit, der individuellen Freiheit des Menschen, wie sie von Gott gewollt ist, dass eben diese Individualität des Einzelnen wie der einzelnen kleineren Gemeinschaften auch wirklich zur Entfaltung kommen kann und zum Ausdruck kommen kann. Ich habe versucht, mit diesen Gedanken jetzt einige Schneisen nur zu schlagen in den Bereich, den ganzen Bereich der Sozialethik. Es ergeben sich natürlich jetzt von da aus eine Menge weitergehende Fragen, die dann zu erörtern wären, Detailfragen bis hin zur Frage, wie sollte ein Staat eingerichtet werden, welche Form Demokratie oder Monarchie oder was auch immer und so fort. Es geben sich hier sicher eine Menge Fragen, auf die ich jetzt nicht gleich eingehen wollte, sondern nur einige Grundlinien zeigen, wie sie vom biblischen Menschenbild her sich uns zeigen, um deutlich zu machen, dass soziale Ordnung bis hin zum Staat eben nicht nur etwas, ein notwendiges Übel ist, sondern etwas Gutes, Gottgewolltes, was dem Wesen des Menschen entspricht und dass wir von daher auch ein grundsätzlich positives Verhältnis und eigentlich nur von daher ein positives Verhältnis dazu bekommen können. Ja, so viel einmal. Wir machen jetzt eine Pause, nicht?
Bis 5 vor 5.
Viertelstunde.